Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kann man Kühen beibringen, zum Pinkeln aufs Klo zu gehen? Ja, kann man, haben Verhaltensforscher jetzt erstmals gezeigt. Und einer davon wird uns gleich erklären, warum so ein Toilettentraining für Kühe den Klimaschutz voranbringen könnte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Und wir starten mit Folge 3 unserer Serie über die drohende Renaissance von Kernwaffen.
Planspiel mit Bombe. Das neue atomare Wettrüsten.
In der Wüste von Nevada zeugen unzählige Krater von den Kernwaffentests, die dort einst gemacht worden sind. Über 1000 nukleare Testzündungen fanden dort statt, die letzte 1992. Im selben Jahr begannen die Verhandlungen für das internationale Kernwaffenteststopp-Abkommen. Obwohl die USA das bis heute nicht unterzeichnet haben, haben sie seitdem keine Kernwaffen mehr gezündet. Die Entwicklung neuer Atombomben hat das aber nicht verhindert, wie Dagmar Röhlich berichtet.
There is the Comprehensive Test Ban Treaty, which has been ratified by 169 states.
169 Staaten haben den Atomwaffenteststoppvertrag ratifiziert.
But not by the United States, not by China.
Nicht jedoch die Vereinigten Staaten und auch nicht China.
15. Mai 2020. Repräsentanten der obersten nationalen Sicherheitsbehörden der USA beraten über die Anschuldigungen, die Mitarbeiter der Trump-Administration erhoben haben.
Derzeit fürchtet die amerikanische Seite, dass die Russen den Vertrag gebrochen haben und verbotene Nukleartests durchführen für Waffen mit geringer Sprengkraft. Und vor kurzem kamen Anschuldigungen hinzu, dass auch die Chinesen möglicherweise gegen den sogenannten Teststopp verstoßen.
Russland streitet die Vorwürfe vehement ab. Auch China, das ohnehin den Teststoppvertrag nicht ratifiziert hat. Doch der Verdacht ist nicht aus der Welt.
Das Atomteststoppabkommen wird von der CTBTO mit einem internationalen Netzwerk überwacht. Dieses Überwachungssystem ist für die sozusagen normalen Versuche ausgelegt.
Shannon Kahl vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Das weltweite Sensornetz der CTBTO erkennt beispielsweise in Russland zuverlässig Explosionen ab 12 Tonnen TNT-Äquivalent. Die Abdeckung für das arktische Testgelände in Novaja Semlja ist sogar noch empfindlicher.
Das Problem ist, dass es für kleine, sehr energieschwache Tests nicht empfindlich genug sein könnte. Und genau das werfen die Amerikaner den Russen vor, dass sie mit verschiedenen Techniken verhindern, entdeckt zu werden.
Etwa mit sogenannten Hydronukleartests, kleineren Experimenten, bei denen spaltbares Material mithilfe von Sprengstoff so stark komprimiert wird, dass es sich wie eine Flüssigkeit verhält. Bei den Explosionen entsteht eine Kettenreaktion, die höchstens eine Energie von wenigen Kilogramm TNT-Äquivalent freisetzt und damit unsichtbar bleibt. Nach dem Atomteststoppabkommen sind auch solche Versuche verboten.
Der Atomteststoppvertrag verbietet alle Arten von Atomtests. Das war der große Durchbruch mit dem Abschluss des Vertrages 1996. Wir haben jetzt ein umfassendes Verbot und das ist eigentlich wichtig, weil Atomtests durchzuführen wichtig ist, sowohl wenn man neue Atomwaffen entwickelt, wie Nordkorea das jetzt eben zuletzt getan hat, aber auch zur Weiterentwicklung von bestehenden Arsenalen.
Oliver Meyer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Natürlich gibt es hier einen Graubereich und genau da liegen im Moment die Probleme, weil bestimmte Arten von Experimenten, auch nuklearen Experimenten, weiterhin möglich sind und insbesondere Staaten, die technologisch fortgeschritten sind, wie die USA, China und Russland, bestimmte Aspekte von Atomwaffen auch im Labor erproben können.
Es geht um Versuche mit chemischen Explosivstoffen und wenig Plutonium, sodass es nicht reicht für eine Kettenreaktion. Sowohl China, Russland als auch die Vereinigten Staaten führen solche subkritischen Experimente durch. Während der Laborexplosion lässt sich das Verhalten des Plutoniums untersuchen, um mit den Daten Computermodelle zu füttern. Die Sicherheit der Sprengköpfe und wie sie altern, lässt sich problemlos untersuchen. Dabei hilft den klassischen Atommächten der gigantische Datenfundus aus früheren Zeiten, die sich heute ganz anders auswerten lassen.
Und da ist eben die große Gefahr, dass tatsächlich hier der Eindruck entsteht, dieser Atomteststoppvertrag hat keine Wirkung, weil er tatsächlich die Weiterentwicklung von Atomwaffen nicht stoppt.
2009 stellte Frankreich ein nukleares Waffensystem vor, entwickelt nur mit Hilfe von Simulationsprogrammen und Lasertechnologie. Staaten wie China, Indien oder Pakistan dagegen bräuchten dafür Tests. Hans Christensen von der Federation of American Scientists sieht hier eine Schieflage.
Länder, die kein ausgefeiltes Atomwaffentestprogramm hatten, sind eindeutig im Nachteil. Denn sie haben nicht annähernd so viele Daten wie die großen Atommächte, die sich am nuklearen Wettrüsten während des Kalten Krieges beteiligt haben. Natürlich haben sich auch die Computer seit dem Kalten Krieg und dem Ende der Atomwaffentests stark weiterentwickelt, sodass auch diese Länder große Fortschritte machen können, wenn sie auch noch gut spionieren und ein paar Geheimnisse stehlen.
Good spying, you know, stealing some secrets.
Ihre Sprengköpfe sind dann vielleicht nicht so modern wie die der Vereinigten Staaten oder Russlands oder Frankreichs und Großbritanniens, aber nichtsdestotrotz könnten sie gut genug sein.
In der Wüste von Nevada, auf der Nevada National Security Site mit all ihren Kratern, sind heute fast 2000 Mitarbeiter mit Aufräumarbeiten beschäftigt.
Vor mehr als 20 Jahren war ich auf dem Gelände tätig, um es für Atomtests in Bereitschaft zu halten.
Doch auch hier verändern sich die Vorzeichen. Bei der Besprechung vom 15. Mai 2020, als Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump den obersten nationalen Sicherheitsbehörden gegenüber ihre Anschuldigungen gegen Russland erhoben, soll einer anonymen Quelle zufolge die Sprache auf eine Wiederaufnahme der Atomtests gekommen sein. Warum nicht China und Russland zeigen, dass Amerika sehr schnell einen Atomtest durchführen könne? Man habe entschieden, darüber im Gespräch zu bleiben, heißt es.
Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und in Folge 4 unserer Serie Planspiel mit Bombe geht's morgen um neue ultraschnelle Trägersysteme für Atomsprengköpfe, die die bisherige Logik der nuklearen Abschreckung aushebeln könnten. Egal wie heiß es draußen auch sein mag, Klimaanlagen sorgen drinnen für erträgliche Temperaturen. Doch dafür produzieren sie Abwärme und verbrauchen eine Menge Strom. Mit der Folge, dass sich der Planet weiter aufheizt und noch mehr Menschen eine Klimaanlage brauchen, um kühlen Kopf zu bewahren. Diesen Teufelskreis würde die Internationale Energieagentur gerne durchbrechen. In einem neuen Report fordert sie deshalb auf nachhaltige Klimatechnik zu setzen. Volker Mrasek berichtet.
In vielen Weltregionen steigt der Kühlbedarf kräftig, maßgeblich befördert durch die globale Erwärmung. Der neue Report der Vereinten Nationen und der Internationalen Energieagentur IEA veranschaulicht jetzt, welche Dimension das Problem hat. Der britische Statistiker und IEA-Experte Kevin Lane hat an dem Bericht mitgeschrieben.
Derzeit gibt es etwa 1,6 Milliarden Klimaanlagen in Gebäuden. 2050 könnten es bereits 6 Milliarden sein und ihr Stromverbrauch dreimal so hoch.
Die Zahl wäre laut Lane noch viel größer, wenn man auch Haushalte in armen Ländern berücksichtigte, die sich heute noch keine Klimaanlage leisten könnten.
Auch der Betrieb von Klimaanlagen in Autos verbraucht große Mengen Energie. Zurzeit sind es vermutlich umgerechnet 2 Millionen Barrel Öl pro Tag. 2050 könnte es knapp die dreifache Menge sein. Das wären dann fast 6 Millionen Barrel am Tag.
Mit dieser Entwicklung gehen kontinuierlich steigende Emissionen einher. Das betrifft nicht nur Kohlendioxid. Die meisten Klimaanlagen laufen zudem mit F-Gasen. Das sind Kältemittel, die das chemische Element Fluor enthalten. Solche Verbindungen sind noch viel stärkere Treibhausgase als CO2 und gewisse Mengen von ihnen entweichen ständig in die Atmosphäre. Beim Befüllen, beim Betrieb oder beim späteren Abwracken der Klimaanlagen. Der neue Report der UNO und der IEA unterstützt deshalb jetzt eine zweigleisige Strategie. Klimaanlagen müssten unbedingt energieeffizienter werden und unschädliche Kältemittel möglichst rasch die F-Gase ablösen. Durwood Selke nennt eine weitere imposante Zahl aus dem Bericht. Er ist Direktor eines Instituts für nachhaltige Politik in den USA.
Wir können auf diesem Weg enorme Emissionen vermeiden, bis zu 460 Milliarden Tonnen Klimagase in den nächsten 4 Jahrzehnten.
Das entspreche ungefähr 8 Jahren unserer gesamten globalen Emissionen auf dem Stand vor der Corona-Krise, heißt es im Bericht. Und damit einer Menge, die genügen würde, um die Erdatmosphäre um weitere 0,4 Grad Celsius zu erwärmen. Die F-Gase sind mittlerweile Bestandteil des Montreal-Protokolls zum Schutz der Ozonschicht. Sie sollen als Kältemittel aus Klimaanlagen verbannt werden. Allerdings hat bisher erst die Hälfte aller Mitgliedstaaten dieses Zusatzabkommen ratifiziert. Die Klimageräte selbst könnten viel sparsamer sein. Laut dem Bericht ist es technisch möglich, ihren Energiebedarf zu halbieren, und zwar schon innerhalb der nächsten 10 Jahre. John Christensen aus dem Kopenhagener Zentrum für Energieeffizienz in Dänemark.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, etwa den Umstieg auf Fernkälte. Ich sitze hier zum Beispiel im Gebäude des UNO-Umweltprogramms in Kopenhagen und wir kühlen mit Meerwasser. Auch in China und Indien sind wir gerade dabei, neue Konzepte für Gebäude und Stadtviertel umzusetzen. Wir verteilen dabei kaltes Wasser in Pipelines und kommen ohne die Nutzung von Kühlmitteln aus.
Im Moment sind das aber nur Tropfen auf den heißen Stein. Der wachsende Kühlbedarf werde maßgeblich zum Klimawandel beitragen, warnt der neue Report. Die Emissionen aus diesem Sektor müssten deshalb ganz nach oben auf die politische Agenda, sagt Christensen und lobt Frankreichs Präsident Macron. Der habe kürzlich eine entsprechende Initiative ins Spiel gebracht auf dem letzten Gipfel der G7-Staaten.
Die Technologie ist vorhanden. Wir können also über effizientere Anlagen nachdenken. Aber solange das nicht in die reale Politik der großen Länder einfließt, werden wir die Emissionen nicht nach unten kriegen.
Ein Report von UNEP und Internationaler Energieagentur rückt nachhaltige Klimatechnik in den Fokus. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Kühe gelten gemeinhin als nicht besonders clever, weshalb bislang offenbar noch keiner versucht hat, denen ein Grundmaß an Hygiene beizubringen. Da eine Milchkuh neben 30 Kilo Kot auch über 20 Liter Urin pro Tag von sich gibt, wäre schon viel gewonnen, wenn die Tiere nicht immer einfach dort pinkeln würden, wo sie gerade stehen. Dr. Jan Langbein vom Institut für Verhaltensphysiologie des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie in Dummersdorf hat Kälbern nun erstmals beigebracht, spezielle Latrinen zu benutzen. Ich habe ihn vorhin gefragt, was stört sie an der Art, wie und wo Rinder normalerweise ihre Notdurft verrichten?
Was uns stört, ist die Tatsache, dass in den heute verbreiteten Laufstellen die Tiere zwar viel Platz zur Verfügung haben, um ihr arteigenes Verhalten auszuleben, aber damit auch eine große Oberfläche mit Kot und Harn verschmutzt wird von den Tieren, die das an jeder Stelle, wo sie gehen und stehen, fallen lassen. Und das Problem ist, wenn Harn auf Kot trifft, indem eine Urease, ein Enzym aktiv ist, das Harnstoff zu Ammoniak umwandelt, dass dann dieser Ammoniak als Treibhausgas in die Atmosphäre freigesetzt wird. Und man muss wissen, dass das Ammoniakgas zu 95% in der Landwirtschaft freigesetzt wird und davon wiederum zu 50% in der Rinderhaltung. Das heißt, wenn wir Kot und Harn voneinander trennen können, können wir die Freisetzung von Ammoniak unterbinden und damit die Treibhausgasemissionen, zumindest was Ammoniak angeht, drastisch senken. Und das müssen wir auch, weil es gibt eine EU-Richtlinie aus 2016, die vorschreibt, dass zum Beispiel Deutschland seine Ammoniakemissionen gegenüber 2005 bis 2030 um 29% reduzieren soll. Und wir denken, dass die Benutzung einer Toilette, in der man dann Kot und Harn trennen kann, dazu einen Beitrag leisten könnte.
Also Sie schlagen letztlich vor, lass uns in die Kuhstelle Urinale für die Kühe einbauen, dass wir diese zwei, also den festen und den flüssigen Teil dessen, was die Tiere freisetzen, voneinander trennen können.
Ja, wobei in dem jetzt laufenden Projekt sozusagen erstmal der erste Schritt gemacht wurde. Wir müssen ja überhaupt erstmal schauen, ob man Kühen die Benutzung einer Toilette überhaupt beibringen kann. Die langläufige Meinung ist bisher, während man Schweinen die Benutzung einer Toilette antrainieren kann, geht das bei Kühen nicht. Das heißt, unser erster Schritt war erstmal zu schauen, kann man denen das beibringen? Und unsere Hypothese war, ja klar, warum nicht? Wenn man Kleinkinder stubenrein bekommt und Hunde und Katzen ebenfalls und sogar Schweine, warum soll es bei Rindern nicht gehen?
Wie sehen denn diese Kuhlatrinen aus, mit denen Sie dann versucht haben, Kälber zu trainieren?
Wir haben ja erstmal mit einem sehr experimentellen Design in unserer Experimentalanlage Rind gearbeitet. Da sah das so aus, dass wir in bisher 5 Durchgängen sozusagen das Design unserer Latrine immer weiter verbessert haben. Und jetzt zuletzt sah es so aus, dass wir auf der einen Seite einen 10 Meter langen Gang haben und an dem einen Ende eine 4 Meter große Latrine, die durch so eine Art Salontür vom Kalb betreten werden kann. Der Bodenbelag dort ist farblich gestalteter, durchlässiger Boden, der gleichzeitig einen Spritzschutz liefert, weil Kühe mögen das eigentlich gar nicht so sehr, wenn der Urin gegen ihre Beine spritzt. Und die ganze Latrine ist einheitlich grün ausgeschlagen, sodass wir auch einen optischen Schlüsselreiz dem Tier bieten. In einer Wand ist eine Klappe, wenn man die öffnet, ist dahinter eine Belohnungsausgabe. Und in diesem Design wollten wir Kühe dahingehend trainieren, wenn du urinierst, geh in die Latrine, uriniere dort. Und dann gibt es eine Belohnung in dieser Belohnungsausgabe.
Und was ist passiert, wenn die Kuh keine Lust hatte, in die Latrine zu gehen?
Wenn die Kuh nicht in der Latrine pinkelt, sondern auf den Gang sozusagen den Urin lässt, dann gibt es eine Strafe, wobei Strafe hier in Anführungsstrichen zu setzen ist. Wir arbeiten mit einer 3-sekündigen Dusche von oben. Mögen die Kühe nicht, ist vor allen Dingen der Schreckmoment, der sie abstößt.
Wie erfolgreich war diese Art des Trainings? Also wie viele Kühe haben nachher immer an der gewünschten Stelle ihre Notdurft verrichtet?
Wir haben jetzt also insgesamt 5 Durchgänge absolviert, in denen wir jeweils 8 bis 10 Kälber trainiert haben. Die waren alle weiblich und im Alter von etwa 5 Monaten. Und in den letzten beiden Durchgängen haben wir von den 16 Tieren, die dort trainiert wurden, 11 erfolgreich trainiert. Das heißt, sie haben alle verschiedenen Stufen des Lernprozesses erfolgreich absolviert. Und am Ende waren dann 76% aller Urinationen dieser Tiere in der Latrine. Das ist natürlich keine 100%ige Erfolgsquote, aber aus unserer Meinung her schon sehr gut.
Das heißt, Kühe sind cleverer, als man dachte.
Ja klar, Kühe können viele Dinge lernen. Beispielsweise in der Landwirtschaft die Benutzung eines Melkroboters können sie lernen oder die Betätigung von automatischen Bürsten können sie lernen. Und warum sollten sie nicht auch lernen können, geh zu einem bestimmten Platz und uriniere dort. Man muss das natürlich immer mit einer Belohnung verknüpfen.
Wie schätzen Sie denn jetzt aber die Chancen ein, dass sich das auch in der Praxis bewähren könnte? Also wie realistisch ist es, dass sich Milchbauern oder Rinderzüchter künftig die Mühe machen, ihre Kälber so zu schulen?
Ja, man kann natürlich nicht damit rechnen, dass der Bauer sich jetzt hinstellt und seine Kälber in großer Stückzahl über 9 Tage, so lange hat es bei uns etwa gebraucht, bis die Tiere das verinnerlicht hatten, dass er sie so lange trainiert. Wir arbeiten aber mit unseren Partnern in Celle und Neuseeland auch daran und insbesondere Frau Nele Dirksen, unsere Doktorandin in dem ganzen Projekt, arbeitet mit daran, dass wir mittels dem Einsatz von Wärmebildkameras schon beim Kalb, das in so einem Kälberiglu gehalten wird, mit einem Innenbereich und einem Außenbereich, erkennen wollen, wenn das Kalb im Iglu oder außerhalb des Iglus uriniert oder vielleicht auch Kot absetzt, durch den Temperaturgradienten dann von dem aus dem Körper kommenden Urin gegenüber der Umgebungstemperatur und dann möglicherweise dort automatisiert das Ganze koppelt mit einer Belohnungsausgabe oder auch mit einer wie auch immer gearteten Bestrafung, sodass man dann das ganze Training automatisiert anbieten könnte. Bis wir da hinkommen, dauert es natürlich noch eine Zeit. Das heißt also, man kann nicht damit rechnen, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren da die perfekte Lösung den Bauern anbieten können.
Jan Langbein vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf hat Kälbern beigebracht, ihr Ausscheidungsverhalten zu kontrollieren, was für die Stallhygiene und den Klimaschutz hilfreich wäre. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Piotr Heller.
Jugendliche könnten SARS-CoV-2 ähnlich häufig übertragen wie Erwachsene. Das gilt zumindest für Südkorea, wie eine Studie im Magazin Emerging Infectious Diseases zeigt. Experten haben dafür knapp 60.000 Kontaktpersonen von Infizierten analysiert. Bei infizierten Kindern unter 10 Jahren war das Risiko, dass sie das neue Coronavirus auf andere übertragen, etwa halb so groß wie bei Erwachsenen. Dieses Ergebnis deckt sich mit anderen Studien. Bei Jugendlichen, die älter waren als 10, sah die Sache anders aus. Bei dieser Gruppe war eine Weitergabe der Krankheit sogar etwas wahrscheinlicher als bei Erwachsenen. Zu den Gründen gibt es nur Hypothesen. Es könnte sein, dass die Jugendlichen körperlich eher Erwachsenen ähnelten, bei der persönlichen Hygiene jedoch Defizite haben. Außerdem könnten sie mehr soziale Kontakte haben als Kinder und die Krankheit daher öfter übertragen. Die größte Inventur des Universums gibt Einblicke in dessen Geschichte. Das Team der Sloan Digital Sky Survey hat die bisher größte dreidimensionale Sternenkarte des Universums veröffentlicht. Wie die Wissenschaftler mitteilen, schließen sie damit eine Wissenslücke. Zwar sei die Zeit direkt nach dem Urknall gut erforscht und auch die Expansion in den jüngsten Jahrmilliarden, über die Zeit dazwischen sei jedoch nicht so viel bekannt. Das ändere sich mit der neuen Karte. Denn die darin enthaltenen über 2 Millionen Galaxien und aktiven Galaxienkerne liefern ein umfassendes Bild, wie sich das Universum in den vergangenen 11 Milliarden Jahren entwickelt hat. Die Corona-Pandemie verschlechtert auch die Wettervorhersagen. Das liegt daran, dass der weltweite Flugverkehr eingebrochen ist. Verkehrsflugzeuge liefern Wetterdaten, die in die Prognosen einfließen. In den Monaten März bis Mai fehlten jedoch bis zu 75% dieser Messungen, berichtet ein Forscher aus dem Vereinigten Königreich in den Geophysical Research Letters. Die Folge? Vorhersagen für Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Luftdruck seien während der Pandemie im Jahresvergleich relativ unpräzise ausgefallen. Besonders betroffen seien abgelegene Regionen und solche mit normalerweise vielen Flugbewegungen. Eine Ausnahme bildet Westeuropa. Hier waren die Wetterprognosen laut der Studie vergleichsweise präzise, was an dem dichten Netz von Wetterstationen am Boden liegen dürfte. Die Mars-Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate ist gestartet. Um 6.58 Uhr Ortszeit hob die Sonde mit dem Namen Hope, also Hoffnung, von einem japanischen Weltraumbahnhof ab. Eine Stunde nach dem Start löste sie sich von ihrer Mitsubishi H2A-Rakete und befindet sich nun auf dem Weg zum Mars. Im Februar soll Hope am Mars ankommen, ihn von da an umkreisen und seine Atmosphäre untersuchen. Haushaltsroboter sollen ihre Umgebung besser verstehen. Um ihnen dieses Verständnis zu verleihen, haben amerikanische Forscher eine Art semantisches Navigationssystem entwickelt. Es lässt den Roboter Unterschiede zwischen Objekten erkennen, etwa zwischen einem Küchentisch und einem Couchtisch. Zusätzlich gibt es dem Roboter die Information, wo in einem Haushalt sich diese Objekte typischerweise befinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Carnegie Mellon University. Eine Schwangerschaft hält Frauen langfristig vom Rauchen ab. So das Ergebnis einer Analyse des Rauchverhaltens von über 16.000 Frauen aus Deutschland. 60% der Frauen, die 4 Jahre vor der Geburt ihres ersten Kindes Raucherinnen waren, hatten spätestens 1 Jahr nach der Geburt mit dem Rauchen aufgehört. Am stärksten ist der Effekt im 2. Drittel der Schwangerschaft. Die Zahl der rauchenden Frauen sinkt zu diesem Zeitpunkt um rund 75%, notieren die Autorin und der Autor der Studie im Magazin Economics and Human Biology. Selbst 18 Jahre nach der Geburt war ein Rückgang im Rauchverhalten der Mütter erkennbar.
Soweit die Wissenschaftsmeldung von Piotr Heller.
Sternzeit, 20. Juli. Der Planet mit den hauchdünnen Ringen. Die himmlischen Oppositionsfestspiele gehen munter weiter. Nachdem in der vergangenen Woche Jupiter und Pluto die beste Stellung des Jahres erreichten, ist heute Nacht Saturn an der Reihe. Die Erde überholt ihn auf der Innenbahn. Saturn steht jetzt am Himmel der Sonne genau gegenüber. Er geht bei Sonnenuntergang auf und bei Aufgang unter. Er leuchtet am Rand der Sternbilder Schütze und Steinbock. Ein Stück rechts von ihm befindet sich der noch hellere Jupiter. Heute Nacht stehen Saturn, Erde und Sonne exakt auf einer Linie. Beobachter vom Saturn aus könnten für 6 Stunden verfolgen, wie die Erde als dunkler Punkt über die Sonnenscheibe zieht. Allerdings erscheint die Erde aus einer Entfernung von mehr als 1,3 Milliarden Kilometern so klein, dass dafür ein gutes Teleskop nötig wäre. Saturn ist von einem beeindruckenden Ringsystem umgeben. Im Moment fällt unser Blick unter einem Winkel von fast 22 Grad auf die Ringe. Dadurch sind sie im Teleskop sehr auffällig und tragen stark zur Helligkeit Saturns bei. In knapp 5 Jahren blicken wir von der Erde aus genau auf die Kante der Ringe, die dann für einige Zeit nicht zu sehen sind. Denn die Ringe haben zwar rund 270.000 Kilometer Durchmesser, aber sie sind kaum 400 Meter dick. Eine Zeitungsseite ist im Verhältnis viel dicker als die Saturnringe. In diesem Jahr aber reflektieren die Ringe noch viel Sonnenlicht Richtung Erde. Und so zieht Saturn jetzt als recht heller Lichtpunkt tief über den Südhimmel.
So viel für heute von Forschung aktuell. Wo stehen die Verhandlungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel? Ab 18 Uhr bahnt sich da ein Showdown an. Und was zu erwarten ist, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier dann gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.